echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Er ist aktuell der Shootingstar bei Borussia Dortmund, Fabio Silva. Wir sprechen heute darüber, wer ist der Portugiese eigentlich, warum wollte der BVB ihn unbedingt verpflichten und wie viel Potenzial steckt eigentlich noch in ihm.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Tiefe, dem BVB verstehen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sitzen hier heute wieder in altbekannter Runde. Ich habe die beiden BVB-Reporter der WAZ an meiner Seite. Einmal Christian Wob.
Hallo.
Und Jonas Ortmann.
Hallo Linda.
Mein Name ist Linda Joy-Sonnenberg und ich bin ebenfalls Sportredakteurin bei der WAZ. Ihr habt es ja gerade schon gehört, unser Thema heute soll Fabio Silva sein. Wir wollten einmal schauen, wer ist der eigentlich, warum wollte der BVB ihn unbedingt verpflichten und was für einen Eindruck hat er in den letzten Spielen, als er nach seiner Verletzung wiederkam, eigentlich gemacht. Christian, du warst mit dem BVB in Kopenhagen. Du hast das Champions-League-Spiel live vor Ort gesehen. 4:2 ist es ausgegangen für den BVB. Danach hat Silva sich ja zum ersten Mal öffentlich auch geäußert, stand zum ersten Mal vor den Kameras. Vielleicht kannst du uns aber einmal kurz mitnehmen und so einen Eindruck geben, den du bei diesem Spiel gewonnen hast.
Es war ja das erste Mal, dass man ihn über einen längeren Zeitraum im Spiel sehen konnte. Und ich finde, da hat er das bestätigt, was man in diesen Kurzminuten-Einsätzen in den vergangenen Bundesligaspielen auch beobachten konnte. Also es ist ein Energiegeber von der Bank, der eine gute Technik hat, der den Abschluss sucht, der das Spiel so richtig belebt. Das hat man gemerkt nach seiner Einwechslung nochmal. Und auch im Anschluss ist, glaube ich, im persönlichen Gespräch ist, glaube ich, ein sehr aufgeräumter Typ, spricht sehr gutes Englisch. Ist, glaube ich, sehr froh, jetzt endlich wirklich mithelfen zu dürfen. Er musste ja länger warten. Er hat gesagt, er wäre eigentlich schon bereit gewesen vor der Länderspielpause. Da ging es dann aber nur über ein paar Minuten Einsätze. Und jetzt ist er voll im Saft. Der hat richtig Bock auf den BVB, der hat richtig Bock, Tore zu schießen. Das war hat einen sehr, sehr vielversprechenden Eindruck gemacht, wie ich fand.
Vielleicht gehen wir nochmal so einen Schritt zurück. Er wurde im Sommer ja verpflichtet. Jonas, hattest du ihn vorher auf dem Schirm? Also war das ein Spieler, wo du gesagt hast, okay, der könnte gut zum BVB passen oder hattest du den nicht so?
Es war ja ein Stürmer oder ist ein Stürmer, besser gesagt, der seinen Peak vielleicht schon sehr früh hatte. Er ist ja beim FC Porto als sehr großes Talent aus der Jugend hochgekommen, hat die Youth League gewonnen, in dieser Saison 5 Tore gemacht für den FC Porto, seinen Heimatclub, den er, glaube ich, ja auch so im Herzen unterstützt. Deshalb war es für ihn ja irgendwie auch eine große Ehre und für die Familie damals, dass er dann in der ersten Mannschaft gespielt hat. Und da kam er dann eben das dazu, dass der FC Porto Geld gebraucht hat und ihn dann zu Wolverhampton Wanderers verkauft hat in die Premier League für rund 35 Millionen Euro. Und den Schritt, das hatte er schon in mehreren Interviews, was ich sehr faszinierend finde, gesagt, der Schritt kam zu früh. Das ist ja nicht oft so, dass Spieler auch dann so reflektiert sind und sagen, er hat ja sogar gesagt, ich wusste in dem Moment, ich bin überhaupt noch nicht bereit für diesen Schritt. Und dann wurde er ja x-fach ausgeliehen und ist jetzt beim BVB angekommen. Tatsächlich, wenn du so fragst, ob ich ihn auf dem Schirm hatte, da ich ein bisschen Las Palmas de Gran Canaria verfolge, kannte ich ihn schon aus der La Liga letzte Saison, hat er echt gut performt, ohne dass ich jetzt jedes Spiel gesehen hätte. Aber so ein paar Szenen hatte ich da schon im Kopf und ja, es war für mich dann dennoch überraschend, dass der BVB dann wirklich ernst gemacht hat bei ihm. Das war ja mal vor dem Sommer schon Thema, vor der Club-WM, dass Fabio Silva ja ein Kandidat ist. Und dann kann ich mich nur gut dran erinnern, in Saalfelden im Trainingslager kam das Thema dann nochmal groß auf. Und da war dann klar, dass die BVB-Bosse intern beschlossen haben, wenn so einer auf dem Markt ist, müssen wir jetzt zugreifen.
Du hast gerade die verschiedenen Wechsel schon angesprochen. Insgesamt waren es ja 8 Stationen, die er in 5 Jahren abgespult hat. Bei keinem Verein ist er so richtig angekommen. Und auch beim BVB war es ja so, Christian hat es gerade schon angesprochen, er war erstmal verletzt, hat erstmal keine Einsatzminuten gehabt. Ist natürlich auch immer ein Risiko, wenn man einen verletzten Spieler dann holt, der erstmal sich gar nicht beweisen kann, oder?
Zumal Fabio Silva in einem Interview mal gesagt hat, auch über diese Leihstation dann, er hat so ein Sprichwort, wenn die Dinge für ihn nicht gut anfangen, werden sie wahrscheinlich auch nicht gut enden. Und
das dürfte jetzt nicht für den BVB sprechen gerade.
Genau. Ich hoffe, dass es, was heißt ich hoffe, ich glaube, dass es beim BVB so eben nicht kommt. Aber natürlich, der Wechsel und die ersten Wochen sind schon unglücklich verlaufen, würde ich mal sagen. Vielleicht gar nicht für den Spieler an sich, aber wie das in der Öffentlichkeit rüberkam. Denn der BVB hat den Spieler verpflichtet, vor dem ersten Heimspiel, glaube ich, der Saison. Und dann hieß es plötzlich, der ist nicht im Kader. Das war schon irgendwie gar nicht kommuniziert worden, dass er ja an der Verletzung noch laboriert. Da hieß es dann erst, ja, irgendwie doch nicht im Kader. Und dann kam plötzlich, ich glaube, 2 Wochen später der Bericht hervor, dass eine Operation im Sommer erfolgt ist, von der der BVB angeblich beim Medizincheck nichts gewusst haben soll. Ja, und das wirkt dann schon eher so, oh, hat er jetzt was verheimlicht und so weiter. Also ich fand, das war schon insgesamt ein sehr unglücklicher Start. Das hat Fabio Silva dann in einem Interview bei den Kollegen der Ruhrnachrichten dann noch alles klargestellt. Da klang das dann schon wieder ein bisschen anders alles. Aber ja, insgesamt fand ich den Start doch sehr unglücklich. Aber ab dem Moment, wo er jetzt gespielt hat, finde ich, macht das schon sehr viel Spaß.
Und vielleicht, wenn man noch ein Stück zurückgeht, der ist jetzt auch nicht so mit großem Beifall empfangen worden in Dortmund. Also allgemein dieser Transfer, das war ja nicht so wie in der vergangenen Saison Guirassy, wo du wusstest, du holst einen richtig guten Bundesliga-Stürmer. Du bist voll überzeugt, alle Fans kennen den irgendwie. Da ist es okay, dass der am Anfang vielleicht verletzt ausfällt, weil der ist ja damals auch durch, oder hat Teile des Medizinchecks nicht bestanden, musste dann nochmal einen zweiten absolvieren. Das hat alles ein bisschen gedauert, aber da wusste man so, man wusste, was er kann und war voll überzeugt davon. So, und bei Silva war es ja schon in der Anbahnung des Transfers eher so, dass die Frage aufkam, oh, was wollen die jetzt denn noch mit dem Stürmer? Deswegen muss man das, glaube ich, auch nochmal in diesem Kontext mit erwähnen. Und danach, ja, ist es dann sehr unglücklich gelaufen, wie Jonas schon sagte. Aber jetzt schauen wir mal, was er drauf hat.
Vielleicht da nochmal auch für den Hintergrund. In dem Moment, als es in Saalfelden aufkam, war die erste Frage, die ich mir dann auch gestellt habe und mit denen ich dann auch ja mit den Verantwortlichen darüber gesprochen habe, was passiert denn mit Sebastian Haller? Weil es hieß eigentlich, dass der Stürmer noch eine Chance kriegen könnte als Backup von Guirassy, weil auch nicht abzusehen war, ob er jetzt wirklich noch den Verein verlässt, aufgrund natürlich seines hohen Gehaltes dafür, was er dann im Endeffekt den BVB in der Saison hätte bringen können. Und dann hatte sich das ja mit dem FC Utrecht dann auch relativ schnell konkretisiert. Das heißt, man wusste, ja, man will Silva eigentlich so als Ersatz oder beziehungsweise als Alternative für Serhou Guirassy dann eben haben. Und da jetzt wieder dann auch in die Aktualität zu kommen, ich finde schon, dass die Auftritte von Fabio Silva gezeigt haben, dass er definitiv eine Alternative sein könnte. Natürlich alles noch sehr früh. Der hat insgesamt erst 48 Spielminuten für den BVB hingelegt. Aber ich finde schon, gerade weil Serhou Guirassy in den letzten Wochen ja doch vermutlich auch noch weiterhin angeschlagen aufgrund der Oberschenkelprobleme, ja gerade nicht so performt, wäre es vielleicht mal an der Zeit, so diese frische Energie von Silva, wie du es selbst sagst, sagt ja selbst, das ist seine große Stärke, dass er jedem Ball hinterher rennt, dass er ja diese Energie, diese Freude auf den Platz bringt, auch ja, dazu performen vorne, kann ich mir schon gut vorstellen, dass demnächst der erste Startelf-Einsatz nicht mehr weit ist und vielleicht sogar anstelle von Serhou Guirassy, um ihm mal eine Pause zu geben, weil wir da auch wissen, dass Guirassy schon jemand ist, der oft auch im roten Bereich läuft und ja, der sich der Mannschaft auch aufopfert, weil er natürlich auch ja heiß auf Tore ist.
Und gerade zuletzt ja, du hast auch schon angesprochen, auch öfters angeschlagen war, wurde ja auch dann geschont beim Spiel in Mainz zum Beispiel, wo er ja dann nach dem Aufwärmen wieder rausgeschickt wurde. Ist das denn für dich, was jetzt dadurch, diese Diskussion kommt quasi dadurch auf, dass Guirassy gerade nicht so performt, wie er es zum Beispiel in der letzten Saison getan hat? Oder würdest du das genauso über Silva sagen, wenn Guirassy weiter so treffen würde?
Das würde ich schon genauso sagen. Bei Guirassy, finde ich, gehört die Einordnung dazu. Ich hatte jetzt beispielsweise vor dem Bayern-Spiel nochmal so einen Vergleich mit Harry Kane angestellt, der ja gerade in der Bundesliga schon alles überragt. Und da muss man schon nochmal klar festhalten, es gibt 3 Spieler in diesem Kalenderjahr, also 2025, mit den meisten Toren. Das ist Kylian Mbappé, der tatsächlich noch sehr weit vorne mit weit über 40 Toren ist. Dann kommt Harry Kane vom FC Bayern und dann kommt Serhou Guirassy von Borussia Dortmund. Das ist ja schon eine extreme Qualität, bei Borussia Dortmund eben ja Europas führender Torschütze zu sein. Hat ja nicht umsonst auch in der vergangenen Champions-League-Saison die meisten Tore erzielt. Also ich finde, das muss man schon nochmal einordnen und da muss man dann auch mal zugestehen, wenn da vielleicht mal 2, 3 Tore oder 2, 3 Spiele ohne Tor bleibt, weil ich finde, das ist da relativ eindeutig. Für Guirassy hat man sich einfach daran gewöhnt, dass er Tore macht. Das ist gar nichts Besonderes mehr. Und da fällt es dann eher auf, wenn er mal nicht trifft. Und ich finde, das ist halt schon eine brutale Qualität. Und da sage ich halt, der hat mehr Tore erzielt dieses Jahr als Erling Haaland, als Robert Lewandowski. Ja, und das muss man schon nochmal zur Einordnung sagen. Und Fabio Silva ist halt natürlich dann auch vielleicht in einer guten Position, weil er langsam herangeführt werden konnte. Ja, und jetzt vielleicht auch mal bereit ist eben, für die 90 Minuten und dann aber auch diese Energie auf den Platz zu bringen, Serhou Guirassy vielleicht mal zu ersetzen.
Guirassy steht ja aber auch für viel mehr als nur Tore. Das hat man ja auch jetzt in Kopenhagen gesehen. Der hat zwar da nicht getroffen, aber der wurde dann, ja klar, beim Elfmeter gefoult, hat den entsprechend rausgeholt. Das gilt dann auch irgendwie als Vorlage. Und vor allem vor dem 1-0 durch Metscher, da orientieren sich 4, vielleicht sogar ein 5. Kopenhagener Spieler auf Guirassy, weil der halt im Strafraum mit dem Rücken ein Tor steht und den Ball festmacht. Natürlich auch Abwehrfehler, dass da so viele Leute auf Guirassy draufstürmen. Aber dann werden halt, wird halt Bellingham frei, kann den weiterlegen und Metscher schießt. Und es ist vor allem der Unterschied, dass kein Kopenhagener mehr im Weg stehen kann oder reingrätschen kann, weil eben alle sich immer noch auf Guirassy fokussiert haben. Und wenn du so einen Typ hast, und das wissen ja auch die Abwehrspieler, dass du dem wirklich keinen Zentimeter Platz geben darfst, der öffnet auch Räume für andere. Und deswegen finde ich auch, dass man das bei dieser ganzen Guirassy-Diskussion auch nochmal mit einordnen sollte. Der gibt dem Spiel halt schon eine Struktur so, ne? Und ist irgendwie ein Ankerpunkt im Angriff. Deswegen finde ich es, obwohl man natürlich jetzt auch Argumente hat für Silva, um mal ein bisschen durchzuwechseln, dass er, also Guirassy ist momentan immer noch grundsätzlich der unangefochtene Stürmer, finde ich, beim BVB.
Was bei dem Transfer, finde ich, auch nochmal thematisiert werden kann, ist, man hat sich beim BVB ja schon irgendwie die Frage gestellt, man war vor der Saison ehrlicherweise, wie auch in diesem Podcast nicht, sehr euphorisch, was das angeht, wie die kommende Saison verlaufen wird. Denn man muss ja schon sagen, die Chancenkreation war, finde ich, das große Problem in der vergangenen Saison, weil der BVB, die Geschichte haben wir jetzt auch gemacht, ist sehr effizient. Also es braucht nicht so viele Chancen für viele Tore. Es ist ja auch historisch, dass der BVB erstmals in den ersten drei Champions-League-Spielen ja 4 Treffer erzielt hat. Das gab es vorher so noch nie. Und gerade bei dem Thema Chancenkreation, wir hatten ja auch damals eine Analyse bestellt über Fabio Silva, der wirklich den Stürmer mal wirklich analysiert hat, wo hat er seine Stärken, wo seine Schwächen. Und da muss man schon sagen, dass die Chancenkreation war jetzt ein Thema, da war nicht zu erwarten, dass er jetzt dann den großen Schritt nach vorne bringt, weil er eben zum Beispiel anders als Harry Kane, der pro Spiel beim FC Bayern ja über fast 3 Chancen kreiert, was wirklich für einen Stürmer unglaublich ist, also wirklich sensationell europaweit. Ja, und Fabio Silva ist da eben in der Statistik bisher eben nicht so gerade mal aufgefallen. Da kann man dann schon die Frage stellen, muss der BVB nicht eher in einen Zehner, vielleicht in einen Flügelspieler, haben wir auch schon hier diskutiert, investieren, um da eben das Offensivspiel flexibler zu machen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist er jetzt eben ein klarer Neuner an der Stelle von Guirassy, der viele Abschlüsse sucht. Und viele Kopfballduelle zum Beispiel auch gewinnt, obwohl er vielleicht nicht der allergrößte.
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Größte und vielleicht nicht der allerbreiteste ist, sehr dynamisch. Und deshalb glaube ich schon, dass Fabio Silva da jetzt auch nochmal, vor allem, weil er ja auch rechts, links, vielleicht mit Adeyemi zusammen dann auch eben Guirassy flügeln kann. Weil man muss dazu sagen, auch in dieser Saison, der BVB hat nur 76 Torschüsse in der Bundesliga. Das ist der letzte Platz der Bundesliga. Also das ist schon, der BVB performt total und funktioniert. Man muss aber sagen, die Effizienz braucht Borussia Dortmund aktuell auch. Weil die Statistik, finde ich, hat sich bisher noch nicht so da eben nach oben entwickelt. Das muss man dann schon nochmal dazu sagen. Und da hilft es halt, qualitativ gute Stürmer zu haben.
Wenn wir jetzt vielleicht einmal kurz weggehen wollen vom Sportlichen. Was ist Silva denn für ein Typ aus eurer Sicht? Ich meine, er hat ja einen sehr auffälligen Jubel, seinen Pfeil- und Bogenjubel, den er jetzt in Kopenhagen auch ausgepackt hat. Er wirkt in den Interviews sehr extrovertiert, sehr offen. Er hat es schon angesprochen, spricht sehr gutes Englisch, weiß sich auszudrücken, auch sehr reflektiert, wie Jonas ja gerade sagte. Für einen jungen Spieler ja auch nicht so, nicht ungewöhnlich, aber kommt doch nicht ganz so häufig vor. Wie würdet ihr ihn einschätzen? Kann er zu vielleicht einem Gesicht, zu einer Marke vom BVB auch werden, auch wenn er jetzt erst so frisch dabei ist?
Allein schon durch diesen Torjubel als Alleinstellungsmerkmal, finde ich, kann er das auf jeden Fall werden. Und wir haben ja gestern im Vorgespräch auch schon drüber geredet. Mich erinnert Silva einfach so ein bisschen vom Auftreten oder beziehungsweise der löst so ein bisschen was aus wie Lucas Barrios vielleicht, also so ein bisschen Spielfreude, der sich aber auch vor allem in den Dienst der Mannschaft stellt, der sich mit dem Verein identifiziert, der irgendwie diese Torgeilheit hat. Ich finde es schon, dass er was werden kann in diesem Kader, weil wir haben auch schon darüber gesprochen, dass vielleicht so ein bisschen die Identifikationsfiguren, die Typen fehlen und auch da den Bogen zu Barrios. Du musst ja gar nicht von deutscher Muttersprache haben, von hier kommen, um irgendwie anerkannt zu werden bei den Fans. Und ich glaube, dass Silva einfach vom Typ her da auch voll reinpasst.
Ich finde, man kann bei ihm schon sagen, dass er ein Star ist oder zum Star wird, was man auch schon lange nicht mehr irgendwie so vielleicht sagen konnte, weil finde ich, wie sein Auftreten, auch sein Aussehen mit den Locken, das hat schon irgendwie was. Man schaut irgendwie gerne hin und ich glaube schon, dass wenn er sportlich so performt, wie du gerade sagst, zum Beispiel wie ein Lucas Barrios damals, er hat das schon sehr viel Potenzial. deshalb würde ich da auch sagen, der BVB hat da schon hoffentlich einen guten Griff gelandet. Also das kann man nicht anders sagen.
Er weiß ja auch zu verkaufen, ne? Also wenn man mal auf seine Social Media Seiten geht, so Instagram zum Beispiel, da weiß er halt auch, was die Fans hören wollen. Dann schreibt er da, dass er bereit ist, sich für den BVB zu zerreißen, dass er bereit ist, vor der gelben Wand zu spielen, dass er auf die Fans gehen möchte, oder dass er stolz ist, das Trikot zu tragen. Das ist ja auch was, was ja alle Fans wahrscheinlich gerne hören und auch die BVB-Fans.
Ja, absolut. Ich meine, ich bin immer ein bisschen skeptisch bei Social Media, weil da sind nicht immer dann die Spieler ja auch, die hinter den Accounts stehen, das sind die Agenturen und die wissen natürlich schon genau, was die Fans hören wollen, jetzt ohne Silva das vorzuwerfen. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt so großartig noch ergänzen soll, weil es ist halt, erstmal wird ja jeder in Dortmund daran gemessen, irgendwie, dass er ja muss nicht der beste Spieler sein, muss nicht 100 Tore schießen, aber es ist erstmal so diese Grundtugenden, dass die auf den Platz kommen. Und er sagt ja auch von sich als Stärke zum Beispiel, dass er, wie du gerade schon sagtest, dass er um jeden Ball kämpft. Und das ist ja schon einfach eine Tugend, die, glaube ich, sehr, sehr gut ankommt. Und die auch, glaube ich, jetzt nicht viele Spieler im Kader als erste Tugend über sich nennen würden. Auch da zum Thema sehr reflektiert.
Man muss sagen, der Pfeil und Bogen ist nicht ganz neu bei Borussia Dortmund. Gab es schon mal einen Stürmer, der das gemacht hat, Mladen Petric. Und auch der hat vielleicht in anderen Zeiten beim BVB, aber trotzdem ist er ja auch zur Marke geworden dort. Und wäre sicherlich dann ein würdiger Nachfolger, wahrscheinlich sogar auf noch höherem Niveau.
Und der ist dann zum HSV gewechselt, um Champions League zu spielen. Das wird Fabio Silva nicht passieren. Das kann ich schon mal garantieren.
Na gut. Was würdet ihr denn sagen, glaubt ihr das jetzt, wir haben es ja gerade eigentlich schon so gesagt, dass dieses Champions League-Spiel jetzt so ein Dosenöffner war, dass Silva sich jetzt noch weiter präsentieren kann? Glaubt ihr, dass er jetzt auch am Wochenende, das Spiel gegen Köln, Samstagabend, dass er da auch seine nächste Chance bekommt?
Also ich finde, das ist eigentlich der perfekte Rahmen für ein Startelf-Debüt, ehrlich gesagt. Einmal zu Hause ist der BVB ja sowieso stark. Du kannst erstmal von einem dominanten Spiel ausgehen, wo du dann vielleicht doch zumindest viel Ballbesitz hast, häufiger in Strafraumnähe kommst, wo du so einen Abschlussspieler brauchst. Du hast auch bei Gerassi eben gesehen, dass der momentan wirklich im roten Bereich geht. Und ich finde, jetzt ist halt einfach auch der Zeitpunkt für eine Rotation gekommen. Und ich finde auch, dass Trainer Niko Kovac die guten Gewissens durchführen kann. Momentan, finde ich, ist ein sehr, sehr kleines Qualitätsgefälle in diesem Kader. Also auch Richtung Position 14, 15, 16. Also da kann er schon sehr, sehr gut durchtauschen. Und deswegen finde ich, dass jetzt Silva vielleicht mit ein, zwei Änderungen, ein, zwei Rotationen zurück zur Stammelf auf jeden Fall ein Kandidat ist, um mal wieder von Anfang, um das erste Mal von Anfang an zu spielen. Und ich meine, die Fragen nach Silva wurden ja auch schon intensiviert jetzt in den vergangenen Wochen. Also von meiner Seite aus spricht jetzt erstmal nichts dagegen, aber das ist zu entscheiden am Ende. Aber ich kann auch schon verstehen, dass die Fans ihn jetzt auch mal so sehen wollen. Mhm. Einfach über einen längeren Zeitraum auch.
Und die Rückkehr von Fabio Silva ist natürlich auch, der war ja vorher eben nicht da, ist normal bei einer Rückkehr. Und das muss man schon sagen, der Konkurrenzkampf ist dadurch dann nochmal extrem, extrem gestiegen, finde ich. Also es war vorher schon vorne eigentlich knallhart mit Julian Brandt, Karim Adeyemi, Maxi Bayer, die sich eigentlich um so zwei Positionen kämpfen. Und jetzt ist mit Fabio Silva eben noch ein Spieler, haben wir gerade besprochen, schon sehr vielversprechend eben ist. Und da wird es auch Verlierer geben. Also das darf man natürlich jetzt auch nicht außer Acht lassen. Ich finde zum Beispiel, Maxi Bayer macht in den letzten Wochen eher einen unglücklichen Eindruck, zum Beispiel auch in Kopenhagen, finde ich. Wir haben die Note 4,5 verteilt. Fand ich, hatte die eine Chance nach dem Matcherpass, die er leider dann rechts vorbeischiebt. Aber insgesamt war es doch ein sehr unglücklicher Auftritt. Und auch so einer, der ist im WM-Jahr ein sehr wichtiges Halbjahr. Es wird sehr viel rotiert, das hat Niko Kovac ja auch nochmal erklärt. Aber Fabio Silva ist natürlich eine absolut echte Alternative. Auch ich glaube schon, Karim Adeyemi ist irgendwie aufgrund des Saisonstarts gerade so ein wenig gesetzt in den wichtigen Spielen. Serou Guirassy sowieso. Ja, und dann gibt es eben diese eine Position, um die sich sicherlich jetzt Fabio Silva, Maxi Bayer und Julian Brandt streiten. Auch Pascal Groß hatte die zuletzt in München gespielt beispielsweise. Also Niko Kovac hat da schon die Qual der Wahl. Die Kadertiefe hat Sebastian Kehl, hat auch Kovac immer wieder hervorgehoben. Und ich finde, das sieht sich schon. Und das ist für mich auch endlich mal wieder eine Situation eines Top-Clubs. Wenn Niko Kovac da eben nicht gefühlt den aufstellt, weil er gar keine Wahl mehr hat, sondern also muss er fast Bauchschmerzen haben, wenn du die Aufstellung machst, sondern so muss er sich dir echt Gedanken machen, hat die Qual der Wahl. Und das ist für mich aktuell vielleicht sogar die größte Stärke des BVB.
Also erwartet ihr auch ein gutes Topspiel am Samstagabend?
Ja, wie gut das dann wird, weiß ich nicht. Aber ich gehe auf jeden Fall gehe auf jeden Fall davon aus, dass der BVB dieses Spiel gewinnen wird, einfach weil ich glaube, die Abläufe einfach sehr, sehr gut sind, dass Selbstvertrauen groß ist, weil Frische von der Bank reinkommen kann, obwohl das Programm ja jetzt im Herbst schon extrem wird mit, ich glaube, sechs oder sieben Auswärtsspielen oder sechs von sieben sind auswärts. Das ist schon Wahnsinn, weil ja auch das Reisen an sich, das ist natürlich auch irgendwie belastend. Du hast nicht die gleichen Regenerationsabläufe, wie wenn du jetzt als erster FC Köln zum Beispiel die ganze Zeit zu Hause bist und dich voll auf dieses Spiel vorbereiten kannst. Aber auch ein großer Unterschied zur Vorsaison, das Fitnessniveau ist einfach unglaublich hoch. Also man sieht das, dass der BVB gerade immer noch in den letzten 30 Minuten, finde ich, nochmal zulegen kann. Spielerisch nicht immer, aber vor allem von der Kraft her. Das heißt, kannst dann den Extrameter gehen, du hast vielleicht noch ein bisschen mehr Konzentration im Abschluss. Auch das zum Thema Effizienz, das kommt ja nicht von ungefähr. Deswegen glaube ich schon, dass der BVB, und das muss er ja auch sein, ehrlicherweise im Heimspiel gegen Köln, dass als Favorit dieses Spiel gewinnen wird.
Jonas nickt.
Ja. Schließt sich da. Wenn El Mala, der gerade in aller Munde ist, nicht gerade, glaube ich, seinen Weltklassetag erwischt, glaube ich auch, dass der BVB da schon sehr, sehr hohe Chancen hat, auch den ersten FC Köln einzunorden und zu sagen, Borussia Dortmund ist schon nochmal ein anderes Level als das, was vielleicht vorher war.
Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir werden das beobachten, werden natürlich auch schauen, was Fabio Silva macht und werden mit Sicherheit in einem der nächsten Talks auch nochmal auf ihn und die Leistung beim BVB zurückkommen. Wir sagen erstmal Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer gilt, ihr könnt uns bei YouTube in Bild und Ton verfolgen. Bei Spotify oder einem anderen Podcast-Player könnt ihr gerne reinhören. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, sind wir auch offen dafür und hören und lesen gerne von euch. Dazu schaut auch gerne auf unserem Instagram-Kanal watz_bvb vorbei. Da sind wir auch für euch erreichbar. Und jetzt Dankeschön an meine beiden Experten hier. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke, dass ihr
wie immer gerne
Einblicke in das Thema hier gegeben habt. Und ich freue mich auf die nächste Woche. Und sage Tschüss und bis dahin.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.